SRF 2 Kultur.
Es ist seit gestern das große Thema in allen Medien. Papst Benedikt hat seinen Rücktritt angekündigt. Welche Bedeutung hat denn der Papst eigentlich heutzutage für das Weltgeschehen? Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes gehört er tatsächlich zu den mächtigsten Menschen der Welt. Auf der Liste, die das Magazin jährlich erstellt, stand er zuletzt an 5. Stelle. Das wichtigste Kriterium für dieses Ranking ist der machtpolitische Einfluss. Ich habe Religionsredaktorin Judith Wipfler gefragt, wie nimmt der Papst Einfluss auf das Weltgeschehen?
Ja, als Staatsoberhaupt. Er ist nämlich Staatsoberhaupt vom Vatikanstaat. Und als solcher hat er natürlich Zugang zu den Mächtigen. Wo immer er hinfährt, wird er protokollarisch mit allen Ehren empfangen und begegnet den Staatsoberhäuptern. Das ist Zugang zur Macht auf dieser Welt. Und umgekehrt kommen die Mächtigen, die Prominenten, die Schönen auch zu ihm die Audienz. Das gibt diesen Leuten auch wiederum Medienpräsenz. Und in unserer Mediengesellschaft heißt Medienpräsenz eben auch, das ist auch ein Machtfaktor. Ja, und zum Schluss die schlichten Zahlen. Also ein Sechstel der Weltbevölkerung ist römisch-katholisch. 1 Milliarde römisch-katholischer Christinnen und Christen auf dieser Welt.
Das ist eine beeindruckende Zahl. Aber auch wenn es sehr viele Katholiken gibt, hat es wirklich einen Einfluss, wenn der Papst sich beispielsweise gegen Scheidung ausspricht? Da trennen sich doch deshalb nicht weniger Leute.
Bei uns sicher nicht. Aber in anderen Weltregionen sieht das schon wieder anders aus. Wenn wir den bevölkerungsreichsten Kontinent Afrika anschauen, die hohe Zahl der Katholiken dort, da hat es eben schon einen Einfluss darauf, ob jetzt Kondome benutzt werden oder nicht. Und da gab es ja auch viele Debatten darum. Oder schauen wir nur rüber nach Norden, nach Deutschland. Da hat es gerade in den letzten Wochen einen Riesen-Eklat gegeben, weil an katholischen Krankenhäusern vergewaltigte Frauen abgewiesen wurden, die
nicht behandelt wurden,
danach wollten. Das wurde inzwischen geklärt, aber das zeigt für mich schon, wie weit der moralische Arm des Papstes da reicht.
Also in der westlichen Welt jedenfalls laufen die Katholiken der Kirche davon. Gerade letzte Woche wurde in Deutschland von einem Kollaps der römisch-katholischen Kirche gesprochen. Kann man wirklich ernsthaft sagen, dass der Papst der fünfmächtigste Mann der Welt ist?
Ich bin auch skeptisch. Ich bin vor allem skeptisch, wie man Macht überhaupt messen will. Also der Papst ist schlussendlich ja auch nur der Kopf einer weltweiten Kirche. Also Macht und Einfluss allein nur auf ihn, auf diese Person zuzuspitzen, das finde ich auch nicht ganz sachgerecht. Und ich denke auch, dass der Einfluss des Vatikans vor allem auf die westlichen Gesellschaften noch weiter abnehmen wird. Also ich bin skeptisch, ob man in 10 Jahren den Papst, wer immer es dann auch sein wird, noch auf diesem Ranking finden wird.
Meint Judith Wipfler. Die Stars der Kunstszene, das sind die Künstler, deren Namen oft in den Medien genannt und deren Werke zu hohen Preisen gehandelt werden. Es gibt aber auch Kunstschaffende, die eher im Stillen verehrt werden und deren Namen in der Kunstszene wie Geheimtipps weitergereicht werden. Im angelsächsischen Sprachraum gibt es dafür den Begriff Artists, Artists, zu Deutsch Künstler, Künstler. Das Centre Bhaskar in Biel hat diesem Phänomen jetzt eine Ausstellung gewidmet. Alice Henkes.
Ein erfolgreicher Künstler funktioniert heute wie ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er hat ein Produkt, eine clevere Marketingstrategie, ein effektives Netzwerk. Und wenn alles gut läuft, sieht es auch auf dem Konto gut aus. Aber ist das wirklich schon alles? Gibt es nicht noch etwas anderes in der Kunst? Pioniergeist und Mut zum Ungewöhnlichen etwa? Das führt vielleicht nicht zum ganz großen Erfolg, aber es gefällt vielen Künstlerkollegen.
Künstler schätzen auch Künstler, die gar keinen kommerziellen Erfolg haben,
sagt Felicity Lann. Die Direktorin des Centre Bhaskar beschäftigt sich schon lange mit Künstlern, die von Künstlern verehrt werden. Jetzt zeigt sie solche Künstler in einer Ausstellung mit dem Titel Artists, Artists. Übrigens die erste Ausstellung weltweit zu diesem Thema, das ein bisschen abstrakt und schwierig klingt. Was genau ist denn ein Künstler, Künstler?
Ein Artist, Artist ist ein Künstler, der einen Sonderstatus in der Kunstwelt hat.
Er oder sie ist die romantische Ausnahme von der kommerzialisierten Kunstwelt. Ein Idealist, der abseits von Trends und Rankings für die reine Kunst lebt. Die Kriterien dafür, wer ein Artist's Artist ist, sind sehr subjektiv. Auch Felicity Lann zeigt eine bewusst persönliche Auswahl von 13 internationalen Kunstschaffenden. Künstler, wie Felicity Lunn sie versteht, loten Grenzen aus, wie der US-Amerikaner Dan Graham, der mit Videokunst und Architektur arbeitet, aber auch mit Theater und Rockmusik. Oder sie operieren mit einer besonderen Portion Eigensinn, wie der Schweizer Jean-Frédéric Schnieder, der mit banalen und kitschigen Motiven gegen die Standards des Kunstmarktes anmalt. Artists sind Künstler von besonderer Qualität.
Die haben vielleicht Pionierarbeit geleistet in ihrem Bereich. Sie machen etwas ganz anderes, ganz Spannendes in ihrer Arbeit. Und die werden von vielen Künstlern als Künstler wahrgenommen. Das ist der Unterschied zu irgendeinem Lieblingskünstler von einem Kunstschaffenden.
Dazu zählt für Felicity Lunn auch die Schweizer Künstlerin Hannah Villiger. Mit ihren fotografischen Selbstinszenierungen wurde sie in den 1980er Jahren zu einer Vorreiterin weiblich-künstlerischer Körpererkundungen. Großaufnahmen ihrer Genitalien haben das Publikum vor 30 Jahren zutiefst schockiert. Die Fotos wirken auch heute wieder irritierend. Man spürt, da ist jemand wirklich an die eigenen Grenzen gegangen. Es gibt einige Arbeiten in der Ausstellung, in denen eine besonders intensive Energie steckt und oft auch eine besonders eigenwillige Haltung. Um diese Kraft zu spüren, muss man kein Künstler sein.
Ja, und wer jetzt neugierig geworden ist, die Ausstellung Artists ist bis zum 7. April im Centre Bascar in Biel zu sehen. Sind Sie ein Kinofan? Dann erinnern Sie sich vielleicht noch an Filme wie Magnolia oder There Will Be Blood. Darin verarbeitete Paul Thomas Anderson eines seiner Lieblingsthemen, Blender oder falsche Propheten. Jetzt kommt der neueste Film des amerikanischen Regisseurs ins Kino, schlicht The Master heißt er, und diesmal geht es um Scientology. Ein kritischer Sektenfilm, das mögen jetzt viele spontan denken. Ob das so ist, das habe ich den Filmjournalisten Hannes Nüsseler gefragt.
Es ist sicher kein Scientology-Bashing, aber ganz offensichtlich, der Film lehnt sich an den Gründer von Scientology, das ist unbestritten. Allerdings, es ist fast ein Nebenschauplatz. Also Anderson geht es wie in seinen Filmen zuvor um die großen Fragen des Menschseins, um Glaube, natürlich, Hoffnung, Liebe. Das ist eigentlich das, was ihn auch jetzt wieder beschäftigt.
Können Sie kurz die Handlung skizzieren? Um was geht es genau?
Es geht um die Beziehung zwischen einem Kriegsveteran, es spielt zu Ende des Zweiten Weltkriegs, und eben diesem Guru, diesem Sektenführer. Und das ist eine eigenartige Beziehung, es ist eine Vater-Sohn-Beziehung. Dieser Kriegsveteran, der kann keinen Tritt mehr fassen in dieser Gesellschaft, er findet seinen Platz nicht mehr. Und das ist genau das, was ihm dieser Guru anbietet, einen Sinn, einen Platz, eine Bestimmung.
Und kann dieser Guru, dieser Heilsbringer sozusagen, kann er die hochgesteckten Erwartungen des Kriegsveteranen erfüllen?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Er ist ein Stück weit ist er natürlich ein Blender. Er hat auch den Aspekt des Helfenwollens, das ist sicher dabei. Aber im Großen und Ganzen geht es eben um eine Illusion, um eine große Täuschung. Und deshalb spielt der Film, der handelt eigentlich von der Enttäuschung. Also zuletzt landet der Kriegsveteran dann wieder auf dem Boden der harten Tatsachen.
Wir haben das Verhältnis Kriegsveteran und Guru. Wie wird das gespielt, schauspielerisch?
Also Joaquin Phoenix, dem kann man kaum zusehen. Er ist so verdreht als Person. Das ist immer ein bisschen auch an der Grenze zur Karikatur fast. Und auf der anderen Seite der Guru, gespielt von Philip Seymour Hoffman, das ist ganz toll. Also der erste Auftritt schon macht klar, um was es geht. Er steht da in einem roten Morgenmantel und er ist gleichzeitig der Messias und der Mephistopheles. Und den ganzen Film durch bekommt man ihn nie richtig zu fassen. Und so ist der Film selber eben auch.
Also wir haben diese schillernde Figur und wir haben aber eher diese enttäuschende Handlung. Lohnt es sich jetzt trotzdem, den Film zu sehen?
Ja, ganz unbedingt. Also es ist kein Film, der irgendwie die großen Emotionen jetzt schürt beim Zuschauer. Er drückt nicht auf die Tränendrüse, aber er macht einen wirklich nachhaltigen, bleibenden Eindruck. Und er bietet auch nicht die fertigen Antworten auf die Fragen, die er aufwirft, sondern auch die Zuschauer selber bleiben bei sich und müssen die für sich lösen.
Eindrücke des Filmjournalisten Hannes Nüsseler. Der Film The Master von Paul Thomas Anderson kommt übermorgen Donnerstag bei uns in die Kinos. Seit dem 11. September 2001 ist ein Begriff aufgetaucht, der die Radikalisierung von Musliminnen und Muslimen beschreiben will. Islamofaschismus. Doch was meint das ganz genau, Islamofaschismus? Christina Caprez ist dieser Frage nachgegangen.
Islamofaschismus. Der Begriff wird gern von Islamkritikern verwendet und ist auch in den Medien manchmal zu lesen. Nicht immer ist klar, was genau damit gemeint ist. Nun befasst sich erstmals eine wissenschaftliche Zeitschrift mit dem Begriff. Die Welt des Islams heißt die Zeitschrift und einer der Aufsätze darin stammt vom Historiker und Islamwissenschaftler Alexander Flores, Professor an der Uni Bremen. Er erklärt, wie der Begriff Islamofaschismus gemeint ist.
Diejenigen, die ihn benutzen, meinen damit, dass entweder der ganze Islam oder ein bestimmter Teil der heutigen islamischen Ideologie und Praxis, normalerweise sagt man dann Islamismus, wesensgleich ist mit dem Hitlerfaschismus.
Und diese Verwandtschaft sei auf die Propaganda der Nationalsozialisten im Nahen Osten zurückzuführen, so das Argument von Islamkritikern. Tatsächlich haben Hitlers Propagandisten versucht, Musliminnen und Araber für ihr Projekt zu begeistern, sagt Historiker Flores, aber mit mäßigem Erfolg.
Ganz gern wird ja zitiert der berühmte Mufti von Jerusalem, Al-Hajj Amin al-Husseini. Also der ist nun tatsächlich auf den Antisemitismus der Nazis eingegangen. Aber das war ein begrenztes Phänomen. Er hat auch versucht, Muslime zu rekrutieren für die deutsche Kriegsanstrengung und so weiter. Aber das war gemessen an den Zielen ein ziemlich jämmerlicher Fehlschlag.
Die Nationalsozialisten haben also in ihrem Plan versagt, antijüdische Gefühle bei der breiten Bevölkerung im Nahen Osten zu schüren. Darüber hinaus sei es aber sowieso problematisch, den historischen Antisemitismus mit den heute beobachtbaren antijüdischen Tendenzen in der arabischen Welt zu vergleichen, findet Alexander Flores.
Vor allem ist es deswegen unzulässig, glaube ich, weil die Situation eine ganz andere ist. Es ist ganz richtig, es gibt antisemitische Ideologeme sozusagen, es gibt antijüdische Zungenschläge bei relativ vielen heutigen Arabern. Aber das würde ich in einen ganz anderen Zusammenhang setzen als den seinerzeitigen Antisemitismus der Nazis.
Nämlich in den Zusammenhang des Israel-Palästina-Konflikts und der zahlreichen Kriege, die die Bevölkerung in arabischen Ländern in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt hat. Diese Erfahrungen seien der Nährboden für den aktuellen Antisemitismus in der arabischen Welt.
Alles das wird von vielen Muslimen gesehen als eine gegen sie gerichtete Verschwörung sozusagen, wo dann die Motivation der Staaten, die das machen, gesehen wird als ein Hass gegen den Islam oder gegen Muslime oder gegen die Araber oder so etwas und nicht recht gesehen wird, dass es sich hier um die Verfolgung realer Interessen handelt, wobei dann oft Muslime den Kürzeren ziehen.
Und diese Weltsicht bereite zwar den Boden für Antisemitismus in arabischen Ländern, sei aber kein Grund für eine Verknüpfung von Islam und Faschismus, sagt der Historiker. Der Begriff Islamofaschismus sei darum wissenschaftlich nicht haltbar.
Meiner Wahrnehmung nach ist dieser Begriff Islamfaschismus oder Englisch Islamofaschism ein politischer Kampfbegriff, wenn Sie so wollen, ein Schimpfwort.
Ein Begriff also, der nicht dienlich ist für eine Differenzierung in der Islamdebatte.
Vor 2 Jahren haben die Ägypterinnen und Ägypter auf dem Tahrirplatz wochenlang demonstriert und schließlich Präsident Mubarak abgesetzt. Bis heute kommt Ägypten nicht zur Ruhe. Gestern, zum 2. Jahrestag des Rücktritts von Mubarak, haben wieder Tausende demonstriert. Die Zürcher Kulturschaffenden Jörg Köppel und Miriam Bürgin sind mit Kairo eng verbunden. Bei der Revolution vor 2 Jahren waren sie gerade zufällig mit einem Atelierstipendium dort und vor wenigen Tagen sind sie zurückgekehrt von ihrem letzten Besuch in Kairo. Jörg Köppel in Zürich, Sie sind seit wenigen Tagen aus Ägypten zurück. Wo waren Sie denn genau?
Wir waren in einem Quartier, das heißt Ard Elor, das ist eigentlich zu Giza gehörig. Und dieses Quartier hat etwa 600.000 Einwohner, ist also sehr groß und gilt als informelles Quartier. Das heißt, es wurde ohne Stadtplanung gebaut, sondern, wie der Name sagt, das ist die Erde eines Generals, der hat da einfach Stück für Stück verkauft von diesem Land. Und dort wurde gebaut und das ist gewachsen und gewachsen.
Also da herrscht eher die Improvisation vor, wenn Sie jetzt sagen, ohne Stadtplanung.
Ja, das ist sehr traditionell. Also das sind Regeln, die schon in der Gesellschaft bestehen, aber die nicht jetzt unbedingt von oben diktiert wurden, so genau, wie das gebaut wird. Ja.
Jörg Köppel, wie haben Sie die Stimmung dort erlebt? Am Fernsehen sind wir ja immer wieder Zeuge der aufgepeitschten Stimmung auf dem Tahrirplatz. In jenem Quartier, wo Sie waren, war da der gleiche Aufruhr oder wie muss man sich das vorstellen?
Also das Bild in den Medien ist immer sehr selektiv. Wenn man selber dort ist, ist das sehr anders. Die Leute, also generell kann man sicher einfach beobachten, dass das ein erstarktes Selbstbewusstsein da ist. Also die Leute wissen, was sie wollen und sie finden auch, dass ihnen das zusteht, was sie wollen. Andererseits ist doch auch viel Frustration zu beobachten, weil es nicht so schnell vorangeht mit dieser Revolution, wie man sich das ursprünglich gewünscht hat.
Und wie äußert sich das, diese Frustration?
Ja, eigentlich oft auch mit Humor. Also es ist gar nicht immer nur ein Leiden darob, sondern man macht auch Witze darüber und versucht halt irgendwie in seinem Alltag wieder Fuß zu fassen und sein eigenes Leben voranzubringen.
Jörg Köppel, Sie sind Kulturschaffender. Wie steht es jetzt eigentlich generell um die Kultur in Kairo? Hat es in diesen unruhigen Zeiten überhaupt noch Platz dafür?
Ja, also ich glaube, die Kultur ist ein wichtiger Motor, oder also die Kulturschaffenden verstehen sich auch als Teil dieser Revolution. Aber es gibt schon Verschiebungen und Umgewichtungen. Also in erster Linie denke ich, die Künstler aus Ägypten und Kairo und Künstlerinnen haben auch international mehr Beachtung erhalten. Sie haben sich sehr gut vernetzt. Also es gibt überall Konferenzen. Was tun wir nach den Revolutionen im arabischen Raum? Wie gehen wir damit um? Das ist sicher mal etwas, was auch ein starkes Selbstbewusstsein zu beobachten ist, zu Recht auch. Und dann lässt es sich vielleicht auch nicht auch so verallgemeinern, wie man jetzt, wie alle damit umgehen, oder wir können es mindestens nicht beurteilen. Aber zum Beispiel in einem Gespräch hat mir ein Künstler, der selber auch Veranstalter ist, gesagt, sie haben beschlossen, keine Klischees zu reproduzieren. Also die Revolution nicht zu heroisieren, nicht irgendwie da Heldenbilder aufzubauen, sondern eigentlich immer wieder die Kunst als Befragungsinstrument weiterhin zu nutzen und kritisch sich auch selber zu beobachten im Tun.
Also die Kunst hinterfragt sozusagen jetzt die politischen Vorgänge, die da stattfinden in Kairo, in Ägypten.
Ja, einfach zu versuchen, nicht einfach nur die positive Selbstbespiegelung zu betreiben. Das ist sicher ein Anliegen jetzt, das in diesem Gespräch formuliert wurde mit Hamdi Reda zum Beispiel.
Eindrücke des Zürcher Audiokünstlers Jörg Köppel. Heute Nachmittag zwischen 5 und 6 hören Sie hier auf SRF 2 Kultur, was er in Kairo selber gemacht hat, nämlich ein Radioprojekt in einem Arbeiterviertel. Viele fühlen sich überfordert. Viele sagen von sich, ich bin im Stress. Der Stress ist überall und doch ist er ein relativ neues Phänomen. Der Historiker Patrick Kuri geht der Geschichte des Stress und des Burnouts nach. Christoph Keller hat das Buch gelesen.
Die Geschichte des Stress ist wie viele Phänomene unserer Zeit komplex und vielschichtig, und sowohl Stress wie auch der Burnout sind an sich schon, wie der Historiker Patrick Kuri in seiner Einleitung schreibt, schwer fassbar. Schwer fassbar, weil beim Stress, insbesondere später aber auch beim Burnout, medizinische, soziale und kulturelle Faktoren mit hineinspielen und beide Krankheitsbilder haben, mehr als andere, eine individuelle wie auch eine gesellschaftliche Seite. Patrick Kuri hat beides im Blick in seiner Aufarbeitung. Er versteht den Stress insbesondere als das, was er mit Sicherheit ist, als ein Phänomen der Moderne, als eine Folge von Beschleunigung, Arbeitsteilung und Leistungsdruck. Aber der Stress ist auch eine medizinische Diagnose, und in dieser liegt, wie immer, wenn Instanzen über Dinge urteilen, mehr als nur ein Quäntchen Macht. Anders gesagt, in seinem Buch macht uns Patrick Kuri klar, dass die Diagnose Stress und auch Burnout je nach gesellschaftlichen Umständen und je nach der medizinischen Tradition und Lehre eine andere ist. Alles begann um die 1880er Jahre herum mit einer Krankheit, die vor allem in Deutschland und in Österreich oft diagnostiziert wurde, mit der Neurasthenie. Neurastheniker waren Menschen, deren Nerven durch die Lebensumstände der Moderne angegriffen waren, die mit der Geschwindigkeit und der Hektik des Lebens nicht zurechtkamen. Die Diagnose ähnelte derjenigen des Stress, doch sie setzte sich nicht durch. Nach 1918 verschwand die Neurasthenie aus den medizinischen Debatten. Und es gab zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg kaum größere Forschungsvorhaben zum Thema, eine erstaunliche Feststellung. Denn immerhin hatte bereits nach dem Ersten Weltkrieg der amerikanische Physiologe Walter B. Common in seinen Forschungen den Begriff Stress verwendet. Es dauerte dann aber bis nach dem Zweiten Weltkrieg, bis das Konzept von Stress einen Durchbruch erlebte. Und wie bei anderen Krankheitssymptomen war es auch hier ein Forscher, der die schlüssigen Ideen lieferte. Hans Seile, ungarischer Abstammung, er lehrte an der Universität in Montreal und ergriff in seinen Forschungen auf den größten Verursacher von Stress zurück, auf den Krieg. Im Krieg, wo die Moderne ihre Exzesse feierte, fand Hans Seile das Material für seine Forschungen. Patrick Kuri zeigt auf, wie die Diagnose Stress zuerst zu einer medizinischen Diagnose für das Befinden der modernen Menschen der 50er und 60er Jahre wurde, wie er in den 70er Jahren auch die populärwissenschaftlichen Debatten erreichte, wie er einen Allgemeinplatz in der Alltagssprache eroberte, um dann durch die Diagnose Burnout ergänzt zu werden. Burnout als der Kollaps vor dem Stress. Doch mit dem Stress kamen auch all die Techniken zur Bewältigung von Stress in die Welt. Millionen Menschen, die sich täglich darin üben, den Stress abzubauen. Darin liegt der Versuch, mit individuellen Maßnahmen, mit Entspannungsübungen, Yoga und was es noch alles gibt, den krankmachenden Einflüssen am Arbeitsplatz und im Leben allgemein zu begegnen. Individuelles Stressmanagement nennt man das, und Patrick Kuri schreibt, dass diese individuelle Bewältigung von Stress nicht nur problematisch sei, sondern irgendwann mal an ihre Grenzen stößt. Besser wäre es, schreibt er, den Stress als ein gesellschaftliches Phänomen zu betrachten. Patrick Kuri, der überforderte Mensch, eine Wissensgeschichte vom Stress zum Burnout, erschienen im Campus Verlag.
Der Zürcher Theatermann Bruno Felix ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Er startete als Hörspielregisseur für das Schweizer Radio. Später inszenierte er an verschiedenen Bühnen in Deutschland, der Schweiz und in Österreich, unter anderem am Burgtheater und am Volkstheater Wien. 30 Jahre lang prägte Bruno Felix vor allem die Theaterszene in Vorarlberg. Als Intendant, Regisseur und Schauspieler war er bis 1999 am Vorarlberger Landestheater tätig. Der Regisseur Ben Affleck bekam mehrere Preise für seinen Film Argo bei der Verleihung der britischen Filmakademie BAFTA. Unter anderem die Auszeichnung für den besten Film, die beste Regie und den besten Schnitt. Argo handelt von der spektakulären Befreiung von US-Geiseln aus dem Iran 1979 und der Film hatte bereits bei den Golden Globes mehrere Preise bekommen und ist für 7 Oscars nominiert. Der BAFTA für den besten Schauspieler ging an Daniel Day-Lewis für seine Darstellung von Abraham Lincoln und als beste Schauspielerin wurde Emmanuelle Riva für ihre Rolle im Film Liebe von Michael Haneke ausgezeichnet. Pünktlich zum Rücktritt des Papstes bringt das Schweizer Magazin Reportagen, das neben neuen Texten immer auch eine historische Reportage abdruckt, ein Text von Nikolaus Meinberg über den Schweizer Besuch von Johannes Paul II., In die Schweiz kam Wojtyla, der durch unglaublich viele Reisen populär wurde, an Pfingsten 1984 und Nikolaus Meinberg schildert in seinem satirischen Text «Halleluja» eine übernatürliche Reportage oder noch ein Beitrag zur Realismusdebatte, die Logistik und die Planung des weltlichen Spektakels um das geistliche Oberhaupt. Die neue Nummer von Reportagen erscheint am kommenden Freitag.
Auf den Titelseiten der Zeitungen geht's heute überall um den Papst und seinen Rücktritt. Im Feuilleton der NZZ hingegen darum, warum Gott gebraucht wird. So heißt ein Buch von Jan Ross. Irene Grüter fasst die Kritik in der NZZ zusammen.
Das Buch ist eine Streitschrift, die in der Zeit religiös aufgeladener Debatten und dem zunehmenden Unbehagen vor der Religion gegen eine Religionsfeindlichkeit und gegen eine eindimensionale Sichtweise der Dinge antritt. Der Autor Jan Ross ist Redaktor der Wochenzeitung Die Zeit und sein Essay mit dem Titel Die Verteidigung des Menschen, warum Gott gebraucht wird, läuft auf die These heraus, dass ohne Glaube kein angemessenes Menschsein möglich sei. Der Text sei energisch und fast hemdsärmelig geschrieben, heißt es in der NZZ, weit ab von fundamentalistischen Haltungen, und auch die Nachtseiten der Religion kommen zur Sprache. Der Autor plädiert dafür, den Glauben als Chance zur Selbstreflexion zu nutzen, als Gegenpol zum Relativismus der Gegenwart. Dabei ist er aber nicht missionarisch, wie die NZZ schreibt. Zitat: Ross erläuft sich einen Parcours durch die Wahrheiten des Glaubens, die selbst für skeptischere Gemüter als Horizonterweiterung zu akzeptieren wären.
So viel zur Kritik von Jan Ross, Die Verteidigung des Menschen. Der Essay ist im Rowohlt Verlag erschienen. Und jetzt kommen wir noch zur Handarbeit. Um sogenanntes Guerilla-Knitting geht es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Man hat ja auch in der Schweiz schon gesehen, in Basel zum Beispiel waren kürzlich das Geländer der Wettsteinbrücke vollständig umstrickt. Und manchmal in der Stadt stößt man auch jetzt noch auf bestrumpfte Ampeln oder umhäkelte Verkehrsschilder. Wer dahinter steckt und welche Botschaft, weiß man in der Regel nicht. Doch jetzt haben in Dresden 80 Handarbeiterinnen mit Stricken ein politisches Zeichen setzen wollen, indem sie einen Panzer vollständig umstrickt haben. Diese Aktion, die als Friedensbotschaft zum 13. Februar gedacht war, das ist der Jahrestag der Zerstörung Dresdens, ruft allerdings viel Streit hervor. Jüngere Aktivisten haben ein Bündnis gegen Verstrickung gegründet, weil sie den Macherinnen vorwerfen, die Befreier zu verunglimpfen. Dann gibt es auch Gegenstimmen aus der Bundeswehr, die vom Lächerlichmachen von Soldaten spricht. Die Aktion fand statt unter dem Motto Auf ins Geflecht. Doch die Strickerinnen in Dresden nehmen es offenbar gelassen, wie die FAZ berichtet. Gestern wurde dieser eingestrickte Panzer vor dem Militärhistorischen Museum in Dresden enthüllt und soll dort jetzt 2 bis 3 Wochen stehen bleiben.
Hundert Sekunden Wissen.
Oper und Kino sind nahe Verwandte. Fliehen wir heute mit Filmen wie Herr der Ringe in opulente Fantasiewelten, so taten das unsere Vorfahren genauso gerne in die Fantasiewelten der Oper. Oper und Film zusammen, Opernfilme also. Was das ist und was solche Opernfilme können, das hat sich Benjamin Herzog gefragt.
Georges Méliès, der Filmpionier, hat nicht einmal Ton gebraucht für seine Opernfilme Faust oder Barbiere di Siviglia. Wir sind im Jahr 1900, Stummfilmzeit. Für den nötigen Sound damals sorgen Tonträger, die zum Film abgespult werden. Etwas später arrangieren Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal ihren Rosenkavalier für Film. Begleitet wird davon Live-Orchester und Sängern. Die Spielwiese Opernfilme war eröffnet und sie wird bis heute bespielt.
Samuel, erscheint!
Hier das Enden.
Sonst ist der Tod.
Ein Ausschnitt aus Hunter's Bride 2010 zu Karl Maria von Webers Freischütz. Ein Film, der bei der Kritik floppt. Die Opernsänger haben schauspielerisch nicht bestanden. Ein Problem, das auch in Carlos Sauras Carmen oder in Ingmar Bergmans Trollflöjen zu sehen ist. Mozarts Zauberflöte auf Schwedisch. Der Film- und Opernregisseur Franco Zeffirelli, der heute seinen 90. Geburtstag feiert, der hat mit La Traviata den wohl üppigsten Opernfilm bisher gedreht. Die Darsteller gehen unter im Dekor aus Kerzen, Plüsch, im Schwulstmobiliar der sterbenden Kurtisane der Traviata eben. Macht nix, denn solche Verschwendung könnte heute kein Opernhaus mehr rechtfertigen für ein paar Aufführungen pro Saison. In Zeffirellis mitreißendem Opernkostümschinken jedoch ist die Deko-Orgie nach Verdi bestens konserviert. So wie auch die Sänger auf der Tonspur. Eine ewig serbelnde und ewig lebendige Traviata. Der Opernfilm macht's möglich.
Benjamin Herzog über Opernfilme, zum Schluss mit Verdis Trinklied.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.